Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch alle. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier sein darf, dass euer Pastor mich eingeladen hat zum Predigen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, ob er mich jemals gehört hat, ja. Aber was ich weiß, dass er ein Mann Gottes ist und weiß, was er euch heute Morgen zumuten darf, ja. Nun, zu meiner Person. Slavica hat ja schon gesagt, dass wir, meine Frau und ich, Ende 2016 nach Pritzwalk gezogen sind. Also ich stamme ursprünglich von Weinheim an der Bergstraße zwischen Mannheim und Heidelberg in Baden-Württemberg. Und wir wurden hier angefragt in der Prignitz, ob wir in einer Gemeinde mithelfen könnten. Und wir waren in Weinheim nicht mehr so erfüllt von der Situation und haben uns einfach spontan bereit erklärt, hier in die Prignitz zu kommen und einfach in der Gemeinde mitzuhelfen. Das hat alles nicht so geklappt, wie wir oder die Gemeinde auch sich das vorgestellt hat. Und schließlich und endlich haben wir uns entschlossen, in Pritzwalk eine eigene Gemeinde zu bauen. Wir sind jetzt 3 Leute, die hole ich also alle 14 Tage samstags ab. Wir machen einen Gottesdienst, wir essen zusammen und ich fahre sie wieder nach Hause. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was Gott weiterhin macht. Wir beten für unsere Gemeinde und beten auch, dass Gott da in Pritzwalk eine Gemeinde etabliert. Ja, meine Frau, die hat 2 Kinder mit in die Ehe gebracht, den Jörn. Der Jörn wohnt in Hamburg, arbeitet auch in Hamburg und wie gesagt die Julia, die hier in Berlin als Architektin arbeitet und der Ronny, ihr Freund, als Sozialarbeiter. Ist das richtig? Ja. Und was uns ganz besonders freut, man kann bald Oma und Opa zu uns sagen, denn die Julia erwartet ihr erstes Baby, mit dem Ronny natürlich zusammen. Ja. Winke mal kurz, stell dich mal kurz vor der Gemeinde und wir freuen uns. Ja, wie Slavica schon gesagt hat, wir haben heute den 3. Advent und die Welt wartet in Erwartung dieses Weihnachtsfestes. Ja, hier geht es auch um ein Kind, das geboren wird, das fast die ganze Welt feiert jetzt, in voller Erwartung ist. Und ich habe die Erinnerung noch als kleines Kind in der Kirche. Da war eine Krippe aufgebaut und ich durfte diesem Jesuskind ein Holzpferd in die Krippe legen. Und ich habe gedacht, vielleicht sehe ich ein bisschen von dem Gesicht von dem Christuskind. Aber ich war zu klein. Es hat einfach noch nicht gereicht, um über den Krippenrand rauszugucken. Gut, ich habe mein Pferdchen reingelegt und habe meinen Vierzeiler gesagt und die Menschen fanden das ganz toll. Heute wissen wir alle mehr. Gott ist auf die Welt gekommen. Und in Johannes 3, Vers 16 gibt uns die Bibel einen Hinweis. Und zwar in Vers 16 und 17, da heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott, im nächsten Vers, hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Auf dieses Wort gerettet möchte ich nochmal während der Predigt näher eingehen. Aber hier ist eine wunderbare Sache passiert. Eine gute Botschaft ist zum ersten Mal der Menschheit gepredigt worden. Man muss sich vorstellen, Adam hat unsere Autorität als Menschen dem Feind verkauft, ja, verraten. Und wir waren daher Kinder des Teufels. Wir waren in der Dunkelheit und es gab keine Hoffnung für uns. Was nach Adam kam, wurde Sünder genannt. Aber jetzt kam dieses Kind, dieser dieses Christuskind, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist und er hat uns erlöst, wenn wir denn an ihn glauben. Und das bedeutet, dass wir ewiges Leben haben, dass wir in einem gerechten Stand sind vor Gott, ja, weil er alle Sünden auf sich genommen hat, die wir alle begangen haben, die wir noch begehen werden und vielleicht heute noch begehen. Und dieser Gott, dieses Kind, der zum einem Mann wurde, der die Liebe Gottes verbreitet hat, der die Rettung Gottes verbreitet hat, den dürfen wir aufnehmen. Der hat uns eine Verheißung gegeben, ewiges Leben zu haben. Wie wunderbar, sowas gab es nie in der ganzen Weltgeschichte nicht, dass jemand gesagt hat, ich bin gekommen, damit ihr ewiges Leben habt, wenn ihr an mich glaubt. So einfach ist das, einfach diesen Herrn, diesen Jesus, diesen Sohn Gottes empfangen. Und schon haben wir ewiges Leben. Das ist eine Zusage. Ich weiß nicht, wie das geht, wie Gott das machen kann. Ich weiß auch nicht, wem ich glauben kann. Ich glaube jedem, der sagt, ich bin ein Kind Gottes. Ja? Das ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, wer macht denn das jetzt da richtig. Aber Gott weiß es. Und er weiß es, die einfache Annahme von ihm bringt uns dieses ewige Leben. Eine Liebe ist gekommen auf die Welt, die vorher nie da war, die uns gezeigt hat, wie wir lieben sollen, wie wir leben sollen. Und es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist allein der Verdienst von Jesus Christus, der am Kreuz jetzt gerade vor 2000 Jahren alle unsere Schuld genommen hat und hat uns in den Stand von gerechten Menschen gesetzt. Wer jetzt geboren wird durch Jesus, der ist gerecht. Durch Adam waren wir alle Sünder. Kaum kam das Kind auf die Welt, war schon der Stempel Sünder auf ihm. Und jetzt ist Jesus da, wenn wir ihn angenommen haben, ist der Stempel gerecht auf uns. Ein rechter Stand vor Gott. Gott schaut nicht mehr länger auf unsere Sünden, sondern er schaut auf den, der in uns ist, Jesus Christus, der alle unsere Sünden getilgt hat. Im Hebräer 8, Vers 12 möchte ich nochmal einen Text dazu lesen. Hebräer 8, Vers 12. Ich brauche doch meine Brille, glaube ich. Da steht: Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Was für eine wunderbare Zusage des Vaters. Er wird nie mehr an unsere Sünden denken. Ja? Jesus Christus entpuppte sich als der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und er ist derjenige, der, wenn wir ihn denn empfangen haben, uns zusichert, dass er an uns arbeitet und arbeitet, bis wir in die vollkommene, in seine Person hineingewachsen sind, förmlich. In Hebräer 10, Vers 14 steht noch sinngemäß, mit einem Opfer hat er die geheiligt, die für immer vollkommen gemacht sind. Ja? Er hat uns vollkommen gemacht mit seinem einzigen Opfer. Und das ist einfach das, was wir annehmen dürfen. Er ist tatsächlich der Erlöser. In 1. Petrusbrief 1, Vers 23 heißt es, dass wir wiedergeboren sind durch den unvergänglichen Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Welch eine wunderbare Zusage wir haben. Ja, er lebt in uns, er wirkt in uns. Das ist das größte Geschenk, das wir haben dürfen an Weihnachten. Und wie gesagt, Adam hat uns in die Dunkelheit versetzt und Jesus hat uns versetzt in das Licht, uns gerecht gemacht. Aber wir sind keine Sünder mehr, aber wir sündigen noch. Und was tun wir dann? Buße. Aber was ist Buße? Ja? Kriechen wir zu Kreuz, haben schlechtes Gewissen, jammern vor Gott, märtyrern uns, schlagen uns? Dazu gibt die Bibel zwei ganz, wie ich meine, aufklärende Worte, die uns sagen und mitteilen, wie wir wie wir mit dieser Sünde umgehen, was Sünde überhaupt ist. Da möchte ich einmal das hebräische Wort für Buße erwähnen. Das heißt Teshuba. Teshuba heißt wegen dem Kreuz Jesu umkehren zur Gnade. Ja? Also wenn ich gesündigt habe, ich gehe zum Kreuz hin und sage, Jesus, du hast es ja schon für mich getan. Ja? Du hast mir diese Gnade gegeben, diese unverdiente Güte. Du hast Striemen bekommen für das, was ich eben getan habe. Ja? Und es ist einfach so erleichternd irgendwie. Manchmal lacht man vor Erleichterung, manchmal weint man vor Erleichterung. Je nachdem. Aber es ist einfach so, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, sondern dass ich zu Jesus gehen kann, zu dem Kreuz und sagen kann, Herr, ich danke dir für deine Gnade, für deine unverdiente Güte. Du hast es auf dich genommen. Manchmal empfinde ich, ist es leichter, einfach diese Gnade zu spüren, dass es Jesus schon weiß und erfüllt hat, anstatt immer wieder zu hören, du musst das so machen und du hast das immer wieder falsch gemacht. Das bringt so einen Druck auf uns, ja. Aber dieses Hingehen, diese Buße, hingehen zum Kreuz Jesu und umkehren zur Gnade, das ist so wunderbar. Also es hat mich sehr erleichtert, als ich das festgestellt habe, und ich gehe eben mit der Buße dadurch ganz anders um. Ein weiteres Wort im Griechischen heißt Metanoia. Buße, Metanoia, umdenken. Und wie denken wir? Wir denken, Gott ist gut. Gott hat uns lieb. Er ist nicht mehr böse auf uns. Ja? Also, wenn wir sündigen, dann sollten wir auf die biblische Art und Weise Buße tun. Ja? Wir brauchen es nicht zu geißeln, wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern wir gehen zu Gott und zu danken für seine Gnade, für seine unverdiente Güte, dass er all das, was wir jetzt vermasselt haben, wieder, dass er alles schon hingerichtet hat und bezahlt hat. Er hat wirklich, das hat ihn Blut gekostet, es hat ihn Schmerzen gekostet. Alles Einzelne von uns, alles Negative und Sündhafte, wo wir das Ziel verfehlt haben. Aber es ist bezahlt. Nun, diese Gnade, das soll uns ja nicht es soll uns dahin bringen, dass wir nicht sagen, das ist alles selbstverständlich. Jetzt kann ich ja munter drauf lossündigen. Es gibt ja Gnade. Ja? Aber wenn man jetzt mal nachschaut im Wort, in Titus zum Beispiel 2, Vers 11, da können wir was ganz Interessantes lesen. Titus 2, Vers 11, über diese Gnade, macht sie uns wirklich so, dass wir jetzt ganz toll drauf lossündigen können, wieder quasi der alte Mensch sein können, wenn wir denn wollen, und Gott sein lassen. Nein, ich glaube, die Bibel sagt etwas ganz anderes über diese Gnade. Und zwar, wie gesagt, in Titus 2, Vers 11, da heißt es: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Ich glaube einfach, wenn wir zum Kreuz kommen und Jesus betrachten, werden wir verändert. Und das ist eine Art, wie wir verändert werden. Durch diese Gnade, sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also, für mich ist es ein Unding zu sagen, wer jetzt diese Gnade empfängt, der kann wieder voll drauf lossündigen. Sie macht uns besser, sie macht uns verantwortungsvoller, und wir leben ein besonnenes und ein saubereres Leben als vorher. Natürlich, wenn wir sündigen, es ist etwas Trauriges, wenn wir sündigen. Es ist traurig für uns, es kann traurig sein für den Nächsten, obwohl Gott uns vergibt. Gott vergibt uns sofort. Aber die Sünde, die Konsequenzen der Sünden, die tun manchmal so weh. Wer weiß, von was ich rede? Ich weiß es. Ja? Das tut so weh. Und man sagt, warum habe ich das nur gemacht? Also, Gott vergibt sofort, aber Sünden haben Konsequenzen. Manchmal, wir haben jetzt hier einen Fall, wo ein Bruder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist mit seiner Frau. Die müssen jetzt 2 Monate Verhandlungen über sich ergehen lassen. Ich kann nicht sagen, was er gemacht hat, aber so weit kann es auch gehen, ja? Wenn jemand anders denkt, er hat Sünde getan, das Gesetz verlangt seine Strafe. Gott vergibt, aber die Auswirkungen der Sünde, mit denen müssen wir unter Umständen länger leben. Also wir wollen nicht sündigen, wir wollen einfach mit dem Heiligen Geist leben, uns vom Heiligen Geist leiden lassen und so viel wie möglich seine Stimme hören, mit ihm Kontakt haben, ja, wenn wir geistliche Menschen werden, umso weniger werden wir sündigen. Aber wir haben auch einen Fürsprecher für uns, dürfen wir nie vergessen. In Römer 10, Vers 9, möchte ich noch mal einen Text lesen, aus Römer 10, Vers 9. Da heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Fand ich immer ganz toll, diesen Text. Ich werde gerettet. Ich komme nicht in die Hölle, wenn ich den Jesus Christus annehme. Aber wisst ihr, in Apostelgeschichte 3, Vers 20, Vers 32 steht ein ganz interessanter Satz, dass ein Wort Gottes auch ein Erbe mit sich trägt. Dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein Erbe? Ist es gerettet? Ist es jetzt nur, dass ich nicht in den Himmel komme, nicht in die Hölle komme? Pardon. Oder steckt da mehr dahinter? Ich habe dann gehört, dass das Wort gerettet im Griechischen Soso heißt und habe mich dann erkundigt, habe im Strong's Dictionary, ein Schatz für mich, habe ich nachgelesen, was das bedeutet. Was bedeutet dieses Wort Soso, gerettet? Und da kamen 4 Bedeutungen daraus, die ich euch mal vorlesen will. Erstens, nicht nur, dass wir gerettet sind für die Ewigkeit, wir sind geheilt. Wir sind bewahrt und beschützt und sicher vor allem Übel. Wir sind fähig, Gutes zu tun. Wir sind ganz gemacht an Geist, Seele und Körper. Also ein Erbe, das dieses kleine Wörtchen gerettet hat, ja, mit solch einer Substanz. Und ich möchte einfach mal ein bisschen näher in dieser kurzen Zeit auf die 4 Punkte eingehen. Der erste Punkt war ja, wir sind geheilt. Im März dieses Jahres war ich hier in Berlin und zu einer Operation am offenen Herzen. Ich weiß noch, als ich in diesen OP-Saal da reingefahren wurde, der Arzt hat noch vorher mit mir gesprochen abends, brauchen Sie noch irgendwie Beruhigungspillen? Und da habe ich ihm gesagt, nein, Herr Doktor, ich bin eigentlich ganz ruhig. Ich bin ein Christ und ich spüre einfach, dass Jesus mit mir dabei ist. Und als die mich am nächsten Morgen da in diesen OP-Saal gefahren haben, da habe ich mir gesagt, Jesus, du bist schon da, ja? Du lenkst jetzt die Hände der Ärzte und alles, was dazugehört. Das war so sicher in mir. Und obwohl ich jetzt immer noch Tabletten nehmen muss, bin ich vollkommen überzeugt, dass dieses Wort mein Erbe ist, ja, dass ich wirklich geheilt bin, wie Jesaja, ich glaube 600 vor Christi hat er es schon vorausgesagt, durch seine Striemen seid ihr geheilt worden. Und jetzt sehen wir dieses Wort im Römerbrief wieder und sehen, dass der bestätigt das Wort so, du bist geheilt, nimm dieses Wort als dein Erbe. Und ich werde so lange dieses Wort bekennen, bis ich die letzte Tablette zur Seite legen kann und mein Herz wieder vollkommen gesund ist. Amen. Als zweiter Punkt, wir sind geschützt vor allem Übel. Ein Erbe für mich, für euch. Wir sind bewahrt, beschützt, sicher vor allem Übel. Natürlich kennt ihr alle den Psalm 91, da hätte ich euch das gar nicht sagen können. Aber ich möchte den einfach nochmal vorlesen, weil der so gewaltig ist und einfach das bestätigt, was wir hier in diesem Wort so gerettet, vererbt bekommen haben. Den bekannten Psalm 91 wollen wir nochmal lesen zusammen. Ja, wo ist der jetzt? Im Psalm. Da heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn, denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und birgt dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren und auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder, weil er an mir hängt. Sagt Gott, will ich ihn retten, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Sogar langes Leben darf ich haben, lebenssatt darf ich sein. Ja? Ich sage mir, ich werde erst nach Hause gehen, wenn ich lebenssatt bin, wenn ich das Gefühl habe, alles getan zu haben, was in meinem Leben getan werden kann. Also ganz frech, ich bestimme meinen Tod, meinen Tag des Hinübergehens zu Jesus. Wenn ich lebenssatt bin, gehe ich nach Hause. Das ist unser Erbe. Das ist das Wort Gottes. Dritter Punkt. Wir sind dazu fähig, Gutes zu tun. In Galater 2, Vers 20 heißt es ja, der Jesus lebt jetzt in uns. Wir leben nicht mehr länger. Er lebt unser Leben zu unserem Besten. Ja? Wir haben quasi die DNA Jesu Christi. Und ich denke, da passen auch die Worte, die Jesus gesagt hat in Johannes 14, Vers 12 dazu, wo Jesus sagt, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe, und noch größere Werke werdet ihr tun. Ja? Man weiß, die Werke Jesu konnte man nie in Bücher fassen. Ich weiß nicht, ob es da nicht genug Papier gab oder was. Man konnte sie nicht fassen und die werden wir tun. Wunderbare Werke der Heilung, der Befreiung. Jesus überall, außer in seiner Heimatstadt, hat er großartige Dinge getan. Ja? Bis hin zur Totenaufweckung. Und ich glaube jetzt, dass die Gemeinde, wir leben in der Endzeit und wir haben eigentlich noch nichts gesehen, ja, dass die Gemeinde jetzt da immer mehr reinkommt in die Fußstapfen Jesu, um dieses Königreich aufzubauen, von dem er geredet hat. Wisst ihr, in Römer 8, Vers 19, heißt es, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Welt wartet auf uns, ja, dass wir endlich unsere Macht ausüben. Ja. Wenn Jesus Christus in uns lebt, da haben wir noch so viel zu tun, da ist noch so viel Potenzial, da ist noch so viel zu verändern da draußen, weil die Welt braucht Veränderung. Es gibt so, ich würde mal sagen, 7 Säulen, die nicht von Jesus besetzt sind. Die Welt ist total in der Dunkelheit. Die erste ist die Religion. Die zweite ist die Familie. Ich weiß nicht, diese Gender-Geschichten, das ist so grausam, was da passiert, ja. In Bezug auf Abtreibung. Ihr wisst es. Die Bildung, die Regierung, die Medien, die Kunst, die Unterhaltung, die Geschäftswelt mit der Wirtschaftswelt, alles ist in der Hand von Menschen, die Gott nicht glauben. Und ich glaube, dass wir wieder reinkommen, hier, ihr jungen Menschen, dass ihr da reinkommt, dass ihr an die Spitze kommt, um wieder etwas Gutes in die Welt zu sehen. Ja? Jeder König von Israel hatte einen Propheten an seiner Seite. Die haben gehört. Manchmal hatten sie auch falsche Propheten. Aber das war normal, dass ein Regierender einen Mann Gottes oder eine Frau Gottes an seiner Seite hat. Und da glaube ich, möchte Gott, warum hat er uns dieses alles gegeben? Diese 4 Punkte des Gerettetseins. Das ist, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Wir sind die Einzigen, die Gemeinde, ist meine Überzeugung, die die Welt überhaupt retten kann. Ja, wir möchten diese 7 Säulen wieder besetzen. Ja, wir möchten da reingehen, wir möchten tolle Musicals schreiben, wir möchten die besten Lieder der Welt schreiben, wir möchten die schönsten Filme, die bedeutungsvollsten Filme, die es gibt, bringen. Und dazu sind wir aufgerufen. Es muss nicht jeder Pastor sein, es muss nicht jeder Missionar sein. Dank Gott dafür, dass es die gibt. Aber es gibt auch welche, die müssen in die Regierung, die müssen in die Kunst, die Unterhaltung, die Religion, ja, wir müssen auch aus der Kirche müssen Impulse kommen, die die Welt verändern, in die Geschäftswelt, ja. Dazu werden viele, viele Christen im Moment auch ausgebildet, um da in ihre Berufung zu kommen. Ja, der 4. Punkt ist einfach der, dass wir ganz gemacht sind. Man kann sagen, an Körper, Leib und Körper, Geist und Seele. Wir wissen, der Körper und die Seele sind nicht wiedergeboren. Die werden sich auch immer wieder gegen den Geist wehren. Aber wir sind dazu aufgefordert, diese Seele und unseren Körper dem Geist unterzuordnen. Wir haben also alles, was wir brauchen. Wir sind gerettet. Aber ich glaube, wir sind gerettet, um die Welt zu retten. Ja, das ist diese Botschaft, die von Jesus Christus kommt. Wir sind da, um etwas zu verändern. In jedem von uns ist Jesus. In jedem von uns ist etwas, eine wunderbare Berufung, eine Salbung, die auf das Natürliche das überbringt. Ja, egal was, wo er zu stehen hat. Ob er in diesen 7 Säulen steht, ob er nur der Welt begegnet, wenn er seine Nachbarn bekehrt. Seine Straße. Wie viele Amerikaner haben uns schon Zeugnisse gegeben, dass ganze Straßen voller Drogengeschäfte war, voller Prostitution. Die sind einfach durch die Straßen gegangen. Jetzt, wir haben satt, wir haben dieses Erbe, wir haben diese Möglichkeit, eine Stadt, unsere Stadt zu verändern, wo unsere Kinder leben sollen. Die sind durch die Straße gegangen, haben die Straße geölt, vom ersten bis zum letzten Kilometer. Innerhalb von ganz kurzer Zeit war die Straße frei von Prostitution, frei von Drogen. Ja, die haben ihre Autorität angenommen. Die haben diese Rettung angenommen. Die wussten was, dass sie selbst gerettet sind, aber auch dazu da sind, um andere zu retten. Amen. Das ist unsere Aufgabe heute. Ich habe einmal einen Traum gehabt von einem Schiff, so in der Größe der Titanic. Und ich bin da auf dieses Schiff zu. im Traum und habe gesehen, wow, alles voll erleuchtet. Das Schiff war voll funktionstätig, aber es konnte nicht schwimmen. Es war eingefroren. Und ich glaube, das war irgendwie, hatte ich so den Eindruck, das war der Zustand unserer Gemeinde im Moment. Wir sind eingefroren. Ich weiß nicht, wie viele, man vertändelt sich in Grabenkämpfen. Die Gemeinde ist so, die Gemeinde ist so, der sagt das, was mir nicht gefällt. Man ist eher kritisch zu der Gemeinde, anstatt zu sagen, komm, lass uns doch mal zusammen was tun. In eurer Stadt, in eurer Gemeinde, in eurer Straße ist irgendwas faul. Wofür können wir beten? Wofür können wir dieses so einsetzen, um die Welt zu erretten? Die Welt wartet auf uns. Amen. Nur wir können die Welt verändern. Wer denn sonst? Niemand kann die Welt verändern, außer die Gemeinde, weil Jesus in uns lebt, weil er die Liebe ist, weil er der Retter ist und weil er uns dazu ausgestattet hat, diese Welt zu retten. Ja? Wir wollen wieder fahren. Lasst uns dieses Schiff wieder in Gang bringen. Ja? Wir sind voll ausgerüstet. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja? Selbst wenn es an Geld fehlt, dann sagen wir, der Gute vererbt auf die Kindeskinder, aber das Vermögen der Sünder wird aufbewahrt für den Gerechten. Die Gerechten sind wir. Die Sünder, die sollen ihr Geld uns mal rübergeben, weil wir können was Sinnvolles damit machen. Macht euch da keine Gedanken drüber. Gott ist unser Versorger. Ja, das ist einfach das, was ich euch rüberbringen wollte, gerettet zu sein, nicht nur für den Himmel, nicht nur, ach, ich bin durch, sondern gerettet, damit wir sagen können, bringt diese Welt durch, ja, die sind alle verloren. Es ist so schade, wenn man, ich weiß nicht, wie das ist im Himmel, wenn man drüber nachdenkt und muss ich sagen, ach, ich habe den Nachbar vergessen, ich habe ihn voll vergessen. Ich habe den nie angesprochen. Das darf nicht sein. Wir müssen es versuchen. Wir haben diese Salbung in uns. Ja? Jesus ist in uns. Wir haben diese Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Ja? Das ist in uns, das ist unser Erbe, so wie das Wort Gottes sagt. Wir sind dabei beschützt und bewahrt. Ja? Das ist, Gott ist mit uns. Selbst die Engel sind mit uns. Das sind dienstbare Geister, die wir abrufen dürfen, uns zur Hilfe. Ja? Sonst sitzen die da und kauen Fingernägel im Himmel und sagen, wann brechen die endlich das Wort Gottes, damit ich was zu tun habe. Ja? Holt sie rein, es sind dienstbare Geister, wir müssen alles irgendwie nehmen, was wir zur Verfügung haben. Ja? Also, lasst uns das angehen. Wir sind geheilt, unser Leib wird jeden Tag besser und jeden Tag stärker. Wir sind beschützt und bewahrt, wir können alles Gute tun, ja? Durch Jesus Christus, der in uns ist. Und wir sind ganz gemacht, unser Leben, unser Leib, unsere Seele, unser Geist. Wir sind ganz gemacht, da wo was fehlt, da kommt der Herr rein. Wir sind ganz gemacht. Habt das Vertrauen, mit Gott können wir über Mauern springen und mit Gott können wir diese gewaltige Herausforderung, die jetzt vor uns steht noch, diese Welt zu gewinnen, ja, schaffen. Hören wir auf, Gemeinde zu spielen, denken, wir sind gerettet, wir sind durch, denken wir einfach an das, was hier passiert, ja. Gehen wir daran, lassen wir uns eine Offenbarung geben. Herr, was sollen wir tun hier als Gemeinde? Herr, was soll ich tun mit meinen 5 Leuten da in Pritzwalk? Ja? Gott spricht und Gott möchte jeden gebrauchen. Und wenn Gott uns dieses Erbe gegeben hat, dann können wir das auch umsetzen. Amen? Ja. Ich möchte einfach nochmal dafür beten, was jetzt der Herr mir da gegeben hat, dass es auch wirklich in unseren Geist fällt und dass es auch wirklich hervorkommt, dass eine Offenbarung kommt, eine Vision kommt, um diese kostbaren Dinge, diese kostbaren Punkte, die Gott uns da geschenkt hat, wirklich in der Welt umzusetzen. Ja, Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns so kostbar ausgerüstet hast. Wir sind nicht nur errettet, Herr, sondern wir sind geheilt, wir sind beschützt, bewahrt. Wir können all das Gute tun, Vater. Und wir sind ganz gemacht. Uns fehlt nichts mehr. Danke für den Heiligen Geist, der uns immer wieder unsere Lücken aufzeigt, aber auch die Antworten gibt. Und dass wir wirklich dazu da sind, diese Welt zu erretten, Vater. Nicht nur die Rettung für uns zu empfangen. Und wir danken dir dafür, dass diese Möglichkeit da ist. Aber lass uns über den Tellerrand hinausgucken, Vater. Gib uns Visionen und offenbaren, Herr, was wir mit diesen kostbaren Werkzeugen, die du uns an die Hand gelegt hast, alles erreichen können. Im Namen Jesus. Amen.